gezeigt, hey, gut, das ist ein Job, der hat Zukunft, da machst du was Vernünftiges. Da sitzt du nicht nur 24 Stunden gefühlt in der Woche einfach nur auf deinem Po im Büro und bearbeitest irgendwelche Akten, sondern kannst Menschen auf ihrem letzten Lebenswegen oder in akuten Krisensituationen helfen, irgendwie das Positive wieder zu sehen und zu sagen, ey Mensch, vielleicht geht es auch nur noch ein halbes Jahr, aber das halbe Jahr ist immerhin noch gut nutzbar. Und ja, also wie gesagt, ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen, weil das ist für mich persönlich der sinnvollste Beruf, den ich ausfüllen könnte.
Es ist bemerkenswert, wie Pflegekräfte lernen, mit dem Tod und unserer Vergänglichkeit umzugehen. Viel öfter sollten wir uns das selbst natürlich nochmal bewusst machen, denn auch davon kann man etwas übers Leben lernen. Doch das ist natürlich nur der eine Teil der Pflege. Natürlich macht man den Job ja in allererster Linie, um jemandem zu helfen. Und das kann auch auf jeden Fall sehr schön sein.
Und auch vieles nehme ich mit. Also es gibt Leid und Schmerz und ja, das nimmt man einfach mit nach Hause. Genauso nimmt man aber auch die schönen Sachen mit nach Hause. Stellen wir uns mal ein Szenario vor. Omi kommt, hat sich wehgetan, also hat sich das Bein gebrochen, kommt zu uns und sagt sich, ich habe mich jetzt aufgegeben, ich will nicht mehr, habe ich mir wieder wehgetan. Und dann so nach und nach kriegst du die aber wieder dazu, aus dem Rollstuhl aufzustehen, zu laufen, wieder soziale Kontakte zu knüpfen. Triffst dich zum Beispiel mit, keine Ahnung, Birgit und Barbara dann nachmittags immer schön zum Rommi und genießt halt wirklich noch so die letzten Jahre. Das ist halt einfach, das gibt mir Kraft.
Ich hatte vor noch nicht so langer Zeit hatte ich einen Einsatz auf einer Geburtsstation, also Schwangeren- und Wöchnerinnenstation, und das war sehr, sehr interessant, weil man da natürlich auch in Kontakt ist mit den Neugeborenen und tatsächlich habe ich, glaube ich, wenig, kann ich schlecht einschätzen, ob jetzt ein Neugeborenes irgendwie 1 oder 10 Tage alt ist. Sie sind ja generell einfach klein. Aber das zu wissen war schon sehr, sehr besonders, weil wenn man, also man sieht ja manchmal auch irgendwie kleine Kinder draußen und irgendwie, ja, relativ, also, ne, vor kurzem geborene Säuglinge oder so, aber die sind ja selten tatsächlich so jung, so gerade geboren. Genau, und ich war in dem Einsatz auch bei einem Kaiserschnitt mit dabei im OP und das war auch sehr, sehr beeindruckend, weil dann da plötzlich ein neues Leben ist. Und das irgendwie, also im Vergleich zu anderen OPs, die ich mir angeguckt habe, natürlich ganz besonders emotional dann doch nochmal ist. In dem Fall war es auch eine Risikoschwangerschaft und es war auch klar, dass das Kind mit Behinderung auf die Welt kommt. Und es war so ein bisschen die Sorge, dass das Kind wahrscheinlich nicht natürlich auf die Welt kommen kann, sondern mit einem Kaiserschnitt, aber früher sozusagen als geplant zum eigentlichen Geburtstermin und so ist es dann auch gekommen. Die Nerven von allen waren irgendwie sehr angespannt, weil es da so ein paar Komplikationen im Vorhinein gab und es hat dann aber alles gut funktioniert. Und ja.
Es ist beeindruckend, wie Pflegekräfte sowohl den Anfang als auch das Ende unseres Lebens begleiten und uns dabei unterstützen. Nun sind Julia und Mika ja beide selber noch sehr jung. Ich habe mich also gefragt, ob das für ihren Job auch Vor- oder Nachteile mit sich bringt.
Was wir halt gut, also besser können, es gibt, ich sag mal, verhältnismäßig wenig junge Männer in der Pflege. Und was wir halt natürlich besser können, ist zum Beispiel heben. Ja, so eine 90-Kilo-Oma schafft meine Kollegin Brigitte mit ihren 64 halt nicht mehr so gut. Oder einfach, dass wir flexibler sind, was das Thema Einspringen angeht oder uns auf völlig andere Situationen jetzt von jetzt auf gleich einstellen.
Also genau, ich glaube, ein großer Vorteil, den ich als junge Person habe, die pflegt, ist, dass ich natürlich gewissermaßen auch gerade in meiner Ausbildung relativ unvoreingenommen rangegangen bin und an die Umstände, die denn so herrschen, zum Beispiel in meinem Berufsfeld im Krankenhaus, wie das wahrscheinlich jeder Person so geht, die einen Beruf neu anfängt. Und da hat man natürlich immer noch mal eine besondere Sicht auf die Dinge. Und ich glaube, gerade bei älteren Kolleginnen gibt es schon oft, also das ist zumindest bei uns in der Ausbildung auch oft Thema, gibt es so ein bisschen Strom von, wir haben das schon immer so gemacht. Und das habe ich auch tatsächlich schon sehr oft gehört in meiner Ausbildung. Also wenn ich irgendwie was hinterfragt habe oder so, dann kam oft, ja, wir machen das schon immer so. Oder so als Begründung, ne, warum das so ist. Und das habe ich natürlich dementsprechend nicht, zumindest nicht so ausgeprägt wie meine älteren Kolleginnen. Das heißt, ich hinterfrage, glaube ich, durchaus mehr von den Dingen, die andere ältere Kolleginnen als gegeben ansehen. Und das macht es natürlich nicht immer leichter, weil man natürlich auch sehr, sehr viel irgendwie zusätzlich noch mental arbeitet, neben dem, was man abarbeiten muss, ne? Weil man irgendwie darüber nachdenkt, ob das so ist oder das manchmal schon auch irgendwie mit nach Hause nimmt an manchen Stellen und irgendwie sich damit beschäftigt. Genau, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Als Nachteil, ja, mir fehlt natürlich an vielen Stellen die Erfahrung, die meinen älteren Kolleginnen fehlt. Und da kann ich, glaube ich, sehr, sehr viel auch von ihnen lernen diesbezüglich, weil man sagt ja immer, man kann Lebenserfahrung nicht ersetzen. Und ich denke auch, das stimmt.
Da stimme ich Mika zu. Lebenserfahrung kann man wirklich nicht ersetzen. Und davon hat uns Julian auch erzählt, in einem Gespräch mit seinen Patienten.
Also ich finde das Kind immer so interessant. So. Ich habe auch schon mal so die Zeit vergessen, da saß ich neben jemandem, habe mir das angehört über den Krieg und so interessant und so schockierend. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt, dann waren einfach 2,5 Stunden rum. Viele kamen ja damals aus den schlesischen Gebieten nach Deutschland geflohen, als der Krieg sich langsam dem Ende genähert hat. Das war in Polen, also Preußen, da oben in der Ecke. Und als dann die Russen Richtung Deutschland marschierten, mussten die schlesischen Deutschen, also ihre, die sich da niedergelassen haben, mussten flüchten vor der Roten Armee. Und die kamen manchmal einfach nur mit einem Koffer. Ein Koffer mit, wenn es gut läuft, von jedem Anzieh, also von allen Anziehsachen vielleicht 2, 3 Stück. Das Kind an der einen Hand, der Koffer an der anderen Hand. Die meisten Männer waren ja entweder im Krieg oder gefallen oder in Gefangenschaft. Und die Frauen haben einfach irgendwo, wo sie kein Schwein kennen, mit ihrem Kleinkind irgendwo was Neues aufgebaut. Und jetzt haben sie Enkel, Urenkel, Ururenkel. Jeder hat sein Häuschen, jeder hat eine Perspektive. Es ist Wahnsinn. Da gab es keine Kredite oder irgendwas auf Pump. Da hat man sich alles noch mit Blut und Schweiß erarbeitet. Und die haben wirklich Schlimmes durchlitten. Ne? Wie gesagt, Krieg, Flucht, keine Ahnung. Die eine hat mir mal erzählt, dass ihr erster Freund durch eine Splittergranate vor ihren Augen zerfetzt wurde. Also das sind so Sachen, die ist echt Wahnsinn, wenn man sich das so anhört.
Wow, das ist natürlich wirklich unfassbar. Aber solche berührenden Geschichten, die kann man natürlich nur durch direkte Gespräche erfahren. Ich bedanke mich also vielmals bei meinen Interviewpartnern, dass ich von ihnen hören durfte und ich konnte wirklich viel von euch und über euren Beruf lernen und wundervolle Einblicke in intergenerationales Zusammenleben erhalten. Dabei ist mir noch einmal klar geworden, wie wichtig ihr für unsere Gesellschaft seid. Ich möchte daher diese Gelegenheit nutzen, um noch einmal mit größtem Nachdruck darauf hinzuweisen, dass wir den Pflegenotstand irgendwie beenden müssen. Er ist nicht nur ein Verbrechen an jeder Pflegekraft, die einen anspruchsvollen und wichtigen Teil für unsere Gesellschaft leistet, sondern auch an jeder Person, die auf diese Hilfe angewiesen ist und für die ein freundliches Gespräch manchmal schon genug Medizin sein kann.
Ich wollte nie erwachsen sein, hab immer mich zur Wehr gesetzt. Von außen wurde ich hart wie Stein, und doch hat man mich oft verletzt. Diese Liedstrophe haben wir natürlich auch gerade gehört von Peter Maffay, und ich glaube, wir sollten die uns öfter auch in Erinnerung rufen. Denn Erwachsensein ist eigentlich, naja, es ist halt überhaupt nicht einfach. Und wir haben ja auch in der letzten Stunde über viele Entscheidungen gesprochen, die zu treffen sind und die uns auch, uns drei persönlich, als junge Frauen betreffen und als Enkelinnen und Töchter von unseren Eltern. Und ja, manche dieser Entscheidungen sind eben auch manchmal entgegen der gesellschaftlichen Normen und ich glaube, da muss man auch manchmal ganz schön viel Mut aufbringen, diese dann zu treffen.
Ja, wir haben natürlich auch heute sehr viele Fragen gestellt und die kann man natürlich nicht alle in einer Stunde schnell mal eben beantworten. Da braucht man schon viel mehr Zeit und ich denke, wahrscheinlich reicht nicht mal ein Leben aus, um sie alle irgendwann zu finden. Aber durch die Auseinandersetzung mit diesen Themen haben wir nochmal gemerkt, dass wir mehr Rücksicht aufeinander nehmen sollten und die Entscheidung jedes einzelnen Menschen irgendwie berücksichtigen.
Ja, und ich glaube, auch wie wir gerade gehört haben, die Pflege sowohl am Anfang unseres Lebens als auch am Ende ist sie eben immer da. Und wir sind nie also so selbstständig man ist, früher oder später ist man immer auf irgendjemanden angewiesen. Und ich glaube, das ist auch, wir könnten jetzt natürlich noch mal 1000 Plädoyers halten, bezahlt die Pflegekräfte endlich gut. Aber es ist natürlich auch frustrierend, dass man da auch einfach irgendwie kein Gehör findet, obwohl das so offen auf der Hand liegt, dass das ein Beruf ist oder viele Berufe, die ja mit der Pflege zusammenhängen. Also wir haben heute angefangen mit Familienplanung, Hebammen, die können sich nicht wirklich selbstständig machen. Die müssen tausende Euros an Versicherungen bezahlen, damit die nicht verklagt werden können und danach nie wieder ordentlich leben können. Also, und egal wie wir es drehen und wenden, wir müssen irgendwie Druck ausüben. Die Frage ist nur immer wie, ne?
Ja, also klar. Und ich glaube, das geht dann eben auch weiter. Sei es, wir brechen uns ein Bein und möchten gepflegt werden im Krankenhaus oder dann eben, wenn wir alt sind. Was wir ja hoffentlich alle werden, ne? Genau.
Dazu hat mir Mika erzählt, er persönlich sieht es tatsächlich so, dass es vielleicht sogar hilfreich wäre, sich in Gewerkschaften zu engagieren. Und ich kann das also an alle richten, die da eventuell Interesse hätten. Mika empfiehlt es uns. Vielleicht sollten wir da mal öfter irgendwie drüber nachdenken, auch wirklich mit unseren Stimmen aktiv was anzugehen. Und in diesem Sinne würde ich das mal an euch alle weitergeben.
Ich glaube, egal wie wir es drehen und wenden, einfacher wird es halt irgendwie nicht. Und am Ende des Tages ist und bleibt das Leben nun mal eins der härtesten. Und ich glaube, damit müssen wir uns auch langsam verabschieden und sagen natürlich danke fürs Zuhören in unserer kleinen Sendung. Jetzt geht's aber weiter. Ihr solltet unbedingt weiterhin Generations FM hören, denn als nächstes pünktlich um 18 Uhr gibt's Invocation of Connection. Das Ganze ist eine Live-Performance von und mit Editha und da werden sich verschiedene Fragen gestellt. Also wie funktioniert Stimme, wenn wir sie über ein Radioapparat hören, eine demütige Assistentin der Freundschaft, eine vorsichtige Wegweiserin kann sie sein, aber Stimme kann eben auch Begegnung sein. Und damit Bussi und Baba sagen Susan Altmann
Freya Sievert
und Rebecca Altenburg.
Danke fürs Zuhören.
Tschüssi.
Tschüss.
Generations FM auf 106,6 Megahertz und online. Und online.
Online.
Generations.
Generation FM on air.
Generations FM auf 106,6 Megahertz und online und online.
Online.
Generations.
Generation FM on air.
Generations FM auf 106,6 Megahertz und online und online.
Online.
Generations.
Generation FM on air.
Si la música que tú escuchas es paraguayana,
dime si no es verdad,
no es una guaracha.
muchachos. Dime si acaba de llegar ahí. ¿Qué? El terrible de la tumba, muchachos.
Dime si no es verdad.
the Queen of Hearts, he's the Ace of Sorrow. He's here today, he's gone tomorrow. Young men are plenty, but sweethearts few. If my love leaves me, what shall I do? Had I the star in yonder mountain, where gold and silver is there for counting, I could not count or thought of thee. My eyes so full, I could not see. I love my father, I love my mother, I love my sister, I love my brother, I love my friends and relatives too. I forsake them all and go with you. He's the Ace of Sorrow. He's here today, he's gone tomorrow. Young men are plenty, but sweethearts few. If my love leaves me, what shall I do?
Baby, no. 当一刻的火花燃起又燃落，一切重归于尽。黑暗里只有你的呼吸，温暖又甜蜜。这一种感觉忽隐又忽现，我抓住你的手，迷乱里抛开了永远的永远。这个年纪，当一刻的火花燃起又燃落，一切重归于尽。黑暗里只有你的呼吸，温暖又甜蜜。这一种感觉忽隐又忽现，我抓住你的手，迷乱里抛开了永远的永远。这个年纪，我的触摸像钥匙占有 face to face， 自由的人的模糊的脸，亲吻着盲人的眼。 face to face， 面对面，别这样看着我。 face to face，这茫然的眼，重归于尽。黑暗里只有你的呼吸，温暖又甜蜜。这一种感觉忽隐又忽现，我抓住你的手，迷乱里抛开了永远的永远。这个年纪，我的触摸像钥匙占有 face to face， 自由的人的模糊的脸，亲吻着盲人的眼。 face to face， 面对面，别这样看着我。 face to face，亲吻着茫然的眼。当一刻的火花燃起又燃落，一切重归于尽。黑暗里只有你的呼吸，温暖又甜蜜。
lost if I talk in Dutch? Is that, yeah, well, this type of loss is okay. I have a nice English text. If you get lost, then you can catch up. I'll put it somewhere in the middle. But in Nederlands, misschien, gezellig, prettig. Ik ben Marlijn Twaalfhoven. Ik heb een diploma als componist. Op het conservatorium werden wij opgeleid muziek te maken voor heel specifieke plekken. Plekken die ongeveer 4 meter breed zijn, 3 meter diep. Namelijk het kleine podium waar hedendaagse muziek klinkt. Die hedendaagse muziek was experimenteel. Was per definitie een heel klein experimenteel publiek. Die de, ja, weet je wel, connoisseurs. De liefhebbers van hedendaagse muziek. Ik weet niet of je daar ooit geweest bent bij een dergelijk concert. Super grap, interessant. Maar je moet dan echt een hele nieuwe taal bijna leren. Taal van klanken, een taal van experimenten. Net zoals je misschien als je in een laboratorium inloopt van een wetenschappelijk bepaald soort onderzoek. Dan moet je daar ook helemaal leren snappen wat er aan de hand is. Dus het laboratorium. Ik vond het prachtig. Ik vond het geweldig. En tegelijkertijd heb ik ook het gevoel van ja, muziek. Heeft juist ook uiteindelijk heel veel te doen in die wereld, buiten dat laboratorium. Dus, en ik ga vanuit de muziek ook nou, met jullie op zoek, uiteindelijk, dus naar deze belofte, een soort navigatiekunde. En ik zeg gewoon, ja, een goede wereld. Nou, op dat conservatorium kreeg ik op een gegeven moment ja, toch de datum van mijn eindexamen in zicht als componist. En toen dacht ik, ik ga niet in dat zaaltje waar we normaal onze concertjes hebben iets laten horen. Ik wil naar een bijzondere plek. Ik ontdekte tijdens experimenteren met muziek eigenlijk dat klank en ruimte helemaal samenhangen. Dat zijn we misschien een beetje verleerd omdat we heel veel muziek zijn op gaan nemen. Ze hebben het heel vaak in platen, cd's enzovoort allemaal opgesloten, maar muziek, mij betreft, is iets wat je meemaakt, live, misschien zelfs samen. En dan is de ruimte, dus de plek waar je bent, van enorme invloed op hoe de muziek klinkt. Nou ja, in een kerk galmt het, buiten verwaait het, noem maar op. Dus voor mijn eindexamen had ik een soort immens ja, klankstuk in mijn hoofd. En ik ging op de fiets door Amsterdam, maar steeds meer buiten Amsterdam, op zoek naar een plek, naar een ruimte. En ik had geen budget. Op een gegeven moment fietste ik door de havens. Dan stond ik in een enorme hal met bergen kolen. Toen vroeg ik, ja, kan je hier een concert houden? Hoe krijg ik daar toestemming voor? Maar dat was niet zo makkelijk. Ik heb nog eens gebeld naar zo'n kantoor van zo'n havenbedrijf. Het is echt niet lastig. Ik bedoel, wel heel lastig, dus echt niet makkelijk. Totdat ik op een gegeven moment deze plek tegenkwam. Een scheepswerf, maar daar werkten eigenlijk allemaal mensen aan hun eigen project. Dat is het ADM. Nou, zou jij hem om willen zetten naar het volgende ding? Want er is op een gegeven moment, heb ik daar toen mijn eindexamen kunnen houden. De eindexamencommissie van het conservatorium, die kwam kon helemaal niet komen, want ze zeiden, ja, je eindexamen staat ingeroosterd op donderdagmiddag van 3:15 tot 4:15. Want zo doen we dat, dan hebben we een commissie en dan geef je je partituur. En dan kijken we op basis van de partituur, stellen we je daar vragen over en dan krijg je cijfer. In plaats daarvan, we begonnen zo 's avonds met het vallen van de avond. En door de hele scheepswerf stonden muzikanten verspreid. En je kunt hem aanzetten, kijken of we iets horen. Dit is Eddie de Klerk. Ergens gevonden, de oude DJ. Die hebben hem bovenin gehesen. Videokwaliteit was nog laag. er is een fanfareorkest. Strijkers, heel veel slagwerk. Verspreid door de ruimte. Het publiek liep rond. Bezoekers liepen rond. Soundscape, dit duurde een paar uur. En soms in één keer kwam de DJ terug of stond er ineens een rockband die gewoon losging. Soms maar 10 seconden. En dan gebeurde er weer wat anders. Uiteindelijk waren er koks, een kok, dansers, beeldend kunstenaars. En het ging uiteindelijk de hele nacht door in het feest, tot de zon opkwam. Een heel weekend lang, althans met 2 of 5 nachten in zaterdagnacht. Oké. Dit was voor mij een enorme sprong natuurlijk naar een groot project. Een plan, een droom met heel veel consequenties. En tegelijkertijd, omdat ik die plek kon gebruiken, omdat ze maar geen... Ja, dat gingen, ze hoefden dat niet te verhuren. Maar ik moest wel zorgen voor brandblussers, uitbordjes, moest wel allemaal veilig zijn. Goede security bij de deur enzovoort. En zo leerde ik eigenlijk van om gewoon dingen te maken, om ruimte in te nemen met muziek. En op die manier ja, eigenlijk als het ware plekken te ontdekken. Nou, zo ben ik eigenlijk doorgegaan. En ik kan natuurlijk zeggen, dankzij het feit dat die vrije ruimte, die, zo'n ADM er was, kalenderpanden heb ik ook mogen werken, kreeg ik eigenlijk het vertrouwen om naar plekken toe te stappen. Ook als die nou, misschien ingewikkeld of complex waren. Op een gegeven moment ging ik ook echt op reis. En ik maak een sprong. Op een gegeven moment kwam ik in Cyprus. Het is een paar jaar later. En Cyprus heeft een heel bijzondere een hoofdstad die net als Berlijn in de Koude Oorlogtijd gedeeld is. Cyprus heeft een noord- en een zuidgedeelte sinds de burgeroorlog 50 jaar geleden. Een Turks en een Grieks gedeelte. Dat wist ik aanvankelijk helemaal niet. Ik kwam daar muziek maken, eigenlijk werd uitgenodigd en ik werd geconfronteerd eigenlijk met de situatie daar. En ik zag de stad, en je ziet hier muzikant. Dit was eigenlijk uiteindelijk een jaar nadat ik daar voor het eerst was, lukte het om allerlei muzikanten op de daken neer te zetten. En om op die manier eigenlijk de plek waar we waren te laten klinken. En ook de afscheiding van het noord en het zuid hoorbaar te maken. Je moet je voorstellen dat de stad is gedeeld. In het midden is een soort, dat noemen ze een bufferzone. Niemandsland, daar mag niemand komen. Liggen mijnen, heel veel prikkeldraad, levensgevaarlijk. Wordt bewaakt door militairen, Turkse militairen, Griekse militairen en de VN in het midden. Nou, in die situatie dacht ik, wacht even, muziek kun je niet tegenhouden door dat prikkeldraad. Klank kan vrijuit bewegen, dat is de wind, dat is vogels. Misschien is hier een rol voor mij. Zo ging ik eigenlijk met allerlei muzikanten in gesprek. En ik vroeg ze, zullen we eigenlijk kijken of we die verdeeldheid, die fysieke verdeeldheid kunnen doorbreken door op de daken te gaan staan. Nou, ik geef dit voorbeeld omdat voor mij was het een heel belangrijk moment. Aan de ene kant om je met muziek eigenlijk je te mengen in een, laat ik zeggen, een echte situatie, namelijk er is een echt probleem. Cyprus is verdeeld, er is een diep politiek probleem, een diep sociaal. Nou, dat eiland is gebroken en het is niet opgelost. Het is een soort koude oorlog, een soort systeem wat vastzit. En met heel letterlijk een grens ertussenin. En voor mij is dit ook altijd misschien een soort ook bijna symbolisch gebleven. Want er zijn natuurlijk heel veel andere plekken die ook gebroken zijn, alleen niet zo letterlijk. In Amsterdam ligt geen grote rollen met prikkeldraad. En toch zijn er grote verschillen tussen groepen, mensen, rijk en arm, noem maar op. Hier, heel letterlijk, doorbraken we eigenlijk die de verdeeldheid met klank. En het grappige was, we konden veel meer maken dan mensen die bijvoorbeeld via diplomatieke weg of op een andere manier proberen iets van verandering teweeg te brengen. We konden gewoon bij de militairen op een checkpoint klimmen met een instrument. En ze hadden totaal eigenlijk, ze wisten niet wat ze met ons aan moesten. En dat staat voor mij ook een beetje symbool voor kunst kan vaak een paar stappen extra doen. Zeker omdat we niet expliciet waren over wat we kwamen doen. We kwamen niet zeggen, we komen de Turken verdrijven. Of we komen vrede stichten, want dat klinkt bijna net zo griezelig. Als je eenmaal weet hoe vaak mensen teleurgesteld zijn. Hè? Zo'n woord vrede kan gewoon niet prettig klinken. we komen ook niet namens een of andere hulporganisatie of een buitenlandse macht. Nee, we komen spelen. En daar heeft zo'n militair eigenlijk weinig antwoord op. Dus aan de ene kant kan kunst heel veel stappen meer dan dat misschien zo'n, ja, zo'n plek normaal toelaat. Tegelijkertijd moesten wij ook heel duidelijk weten, van, ja, een paar stappen verder liggen er ook wel daadwerkelijk mijnen. Dus je moet ook echt ook weer niet naïef zijn. Dus dat spel, net als misschien in de voetbal of een hockeyveld, je hebt de vrijheid om te spelen, maar je hebt ook de lijnen waarbij je zegt, van, dat zijn de lijnen waarbinnen we spelen. Zodat we ook weten dat we vrij kunnen spelen. En dat er eigenlijk ook niet de verwarring ontstaat. Dus je hebt aan de ene kant dus echt dat speelveld creëer je. En in dit geval was dat heel groot. En als je het leuk vindt, er is een mooie zijn video's over, documentaires. Maar wat er ook gebeurde tijdens dit project, ik moest het loslaten. Ik kon het niet allemaal controleren. Je moet je voorstellen, een heel groot gebied, muzikanten op de daken, ja, die konden natuurlijk niet een dirigent zien. Dus die hadden allemaal klokjes. En ik had een schema. Ik zei, zo laat, precies op de seconde speel je dit. En dan 5 seconden later, van de achterkant, komt er een antwoord. En dat werkte dus, zolang die klokjes een beetje op tijd liepen en zolang het schema klopte. En dat was heel fascinerend. En tegelijkertijd was het ook bijzonder, want het publiek kwam naar buiten, het duurde een uur. Er waren wel 200 muzikanten en kinderen, groepen, mensen, schoolklassen, allemaal betrokken. Het publiek, ja, kwam naar buiten, maar er stond nergens een reden waarom we het deden. Er stond niet dus, wij zijn namens de Verenigde Naties of namens het Rode Kruis of we willen iets van je. Nee, eigenlijk was er muziek zonder boodschap. En daarmee gingen mensen als het ware in gedachten op zoek. Naar van, oh, wat betekent dit of wat is dit? En na een tijdje lieten ze zich gewoon verrassen. Ergens in mijn schema stond een fout. Een probleem. Halverwege mijn muziekstuk was het ineens stil. En ik maakte me enorm veel zorgen, want ik bladerde in mijn hele draaiboek. Ik dacht van, ah, maar dit is het moment van die hobo-solo. Uit dat raam. Oh nee, het staat verkeerd. Het staat 2 minuten later. Dus het was een paar minuten stil en dat was helemaal niet de bedoeling. En ik kon diegene niet bereiken. Maar gelukkig, 2 minuten later speelde de hobo-solo eigenlijk te laat. Want er begon ook al ergens iemand op een drum te slaan. Later kwamen de mensen naar me toe. We napraten over wat er was gebeurd. En die zeiden, er was dit hele magische moment. Halverwege, ineens viel de stilte. Want je moet je voorstellen, er was heel veel slagwerk, kabaal, dingen, klanken. En ineens die stilte. Ik hoorde een vogel fluiten. Een paar kinderstemmen van de andere kant. En ergens was een timmerman bezig in een werkplaats. En dat raakte me zo diep. Normaal als ik bij deze grens ben en achter deze barricade sta, dan zit ik eigenlijk vol met boosheid en frustratie over de situatie en over waarom we dat niet kunnen oplossen in Cyprus. En waarom nog steeds, waarom de politici daar gewoon gebruik van maken. En boosheid, frustratie. Maar nu, omdat ik aan het luisteren was, verwonderd was, hoorde ik ineens eigenlijk niet het verleden, niet mijn oordeel, niet mijn mening. Ik hoorde een soort heden, een soort nu. Ik hoorde de wereld. En dat raakte me. Die wereld is misschien wel mooi. Misschien wel heel open voor wat wij ervan maken. Wat er kan gebeuren. En kinderstemmen, die geluiden van die andere kant, die klonken helemaal niet als de vijand. Die klonken eigenlijk als een soort heel erg normaal. Ik werd daardoor geraakt. Nou, dat was de ervaring van mensen. En zo dacht ik ook, de blue screen. Zo dacht ik ook, oh, daar is hij. Ah, heel goed, heel goed, heel goed. Heel goed, heel goed. Is dit mijn rol? Als kunstenaar, als muzikant. Niet zozeer het maken van content, hè, mooi,